Anno Domini 1152. 7 Jahre waren seither vergangen. Und Jack hatte das Querschiff, den Querbalken im Kreuz der Kirche, vollendet. Und es entsprach genau seinen Erwartungen. Er hatte die in Saint-Denis gesammelten Anregungen fortgeführt und verbessert. Durch die hohen Spitzbogenfenster flutete helles Licht in den Innenraum. Die Gesimsbänder waren üppig mit gemeißeltem Blattwerk ausgestattet. Als Jack von seinen Plänen aufblickte, glaubte er an eine Erscheinung. Alfred stand da vor ihm. Sie hatten seit 10 Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt, obwohl Jack ihn ab und zu in Schiring oder Winchester von Weitem auf der Baustelle eines reichen Städters gesehen hatte. All jener war nach dem Gesetz der Kirche noch immer mit ihm verheiratet. Alfred wirkte erschöpft und niedergeschlagen. Seine einst so fleischige Hand schien nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen.
Hallo, Jack. Hallo, Alfred. Das letzte Mal, als ich dich sah, trugst du eine seidene Tunika und warst drauf und dran, fett zu werden.
Ja, das war vor 3 Jahren, noch vor der ersten schlechten Ernte.
Richtig.
3 magere Ernten hintereinander hatten zu großer Not geführt. Leibeigene waren verhungert, viele Pächter völlig verarmt. Und vermutlich konnte sich auch in Schiring kaum jemand mehr ein prächtiges neues Steinhaus leisten.
Was führt dich nach so langer Zeit wieder nach Kingsbridge?
Ich würde ganz gern hier ein bisschen arbeiten. Dümmer werde ich davon bestimmt nicht.
Nach allem, was wir miteinander erlebt haben, bin ich der Letzte, den du um Hilfe bitten solltest, Alfred.
Ja, du bist der Letzte, Jack. Ich hab's schon überall versucht. Nirgendwo werden noch Leute angeheuert. Es liegt an der Hungersnot.
Ich würde dich nicht einmal dann nehmen, wenn ich dringend Leute brauchte.
Oh, vielleicht doch. Es war immerhin mein Vater, der dich das alles gelehrt hat. Ohne ihn wärst du heute kein Dombaumeister. Willst du mir also nicht um seinetwillen helfen, um Toms Willen?
Jacks Stiefvater Tom war mit ihm weder zärtlich noch besonders einfühlsam gewesen. Doch er hatte seine eigenen Kinder nicht anders behandelt. Mit viel Geduld und Großzügigkeit hat er ihnen all das beigebracht, was er selbst wusste und konnte.
Na schön. Du bist eingestellt. Aber nur um Toms Willen.
Jack ließ Alfred stehen und machte sich auf den Weg nach Hause. Die Glocke hatte zur Mittag geläutet. Aljena saß mit den Kindern am Tisch. Martha stand am Feuer und rührte in einem Topf. Der Duft von geschmortem Lammfleisch ließ Jack das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er gab Aljena einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Sie war jetzt 33 Jahre alt, aber sie sah nicht anders aus als vor 10 Jahren. Die üppige, dunkelbraune Lockenpracht war die gleiche. Ihre Lippen waren voll und ihre dunklen Augen leuchteten wie eh und je. Voller Zuneigung betrachtete Jack seine beiden Sprösslinge. Den 9-jährigen Tommy, rothaarig, gesund und für sein Alter recht groß, der das geschmorte Lammfleisch in sich hineinschaufelte, als hätte er seit einer Woche nichts mehr zu essen bekommen. Und die 7-jährige Sally, die die dunklen Locken ihrer Mutter geerbt hatte, über das ganze Gesicht strahlte und dabei eine Zahnlücke zeigte. Jack führte ein höchst merkwürdiges Familienleben. Er, der Dombaumeister, und Aljena, die Besitzerin der größten Tuchmanufaktur außerhalb von Winchester, gehörten zu den angesehensten Bürgern der Stadt. Und jedermann behandelte sie wie Mann und Frau. Dennoch war es ihnen untersagt, ihre Nächte gemeinsam zu verbringen. Und sie wohnten in 2 verschiedenen Häusern. An jedem Sonntag und jedem Feiertag pflegten die beiden des Nachmittags einfach zu verschwinden. Und jedermann wusste genau, was sie dann taten. Ausgenommen natürlich Prior Philipp.
Rate mal, wer heute Vormittag bei mir aufgekreuzt ist. Der liebe Alfred.
Nein.
Er sucht Arbeit. Die Kaufleute in Shiring bekommen die Hungersnot zu spüren und können sich keine schönen neuen Steinhäuser mehr leisten.
Hoffentlich hast du ihn zum Teufel gejagt.
Er hat an mein Gewissen appelliert. Um Toms Willen sollte ich ihm Arbeit geben. Und Tom bin ich immerhin einiges schuldig.
Kuhscheiße!
Wie dem auch sei, ich habe ihn jedenfalls eingestellt.
Oh, Jack, wie konntest du? Was bist du für ein verbohrter Dummkopf? Diesen Teufel darfst du doch nicht mehr nach Kingsbridge lassen.
Im Frühjahr heiratete William Hamley. Dahinter stand, wie anders kaum zu erwarten, seine Mutter. Jahrelang hatte sie ihm in den Ohren gelegen.
Geh, such dir endlich eine Frau und zeug einen Erben.
Ja, Mutter. Bald.
Schließlich hatte sie ihm eine Braut ausgesucht. Elisabeth, die Tochter eines reichen Ritters. Sie hatte ein hübsches Gesicht, eine Fülle hellbrauner Locken, große Brüste und schmale Hüften und damit alles, worauf William Wert legte. Und sie war erst 14 Jahre alt. Bischof Walleran vollzog die Eheschließung in der Kapelle der Grafenburg. Danach gab es ein großes Fest, das bis in die Nacht hinein währte. Im Burghof wurden drei ganze Ochsen nebst Dutzenden von Schafen und Schweinen gebraten und die Gäste machten sich über Williams Keller her, bis kein Tropfen Bier, Apfelmost oder Wein mehr übrig war. Braut und Bräutigam zogen sich bei Einbruch der Nacht in ihr Gemach zurück. Elisabeth zog Tunika und Schuhe aus und stand nun im Leinenhemd vor ihr.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du wirst es mir zeigen müssen.
So hatte William sich das nicht vorgestellt. Er trat vor sie hin und küsste ihre weichen Lippen. Doch es sprang kein Funke über.
Jetzt zieh dein Hemd aus und leg dich aufs Bett.
Folgsam ging sie zum Bett und legte sich auf den Rücken. William schleuderte die Stiefel von den Füßen und legte sich zu ihr.
Das ist schon gut, das macht nichts.
Dieses verdammte Lächeln macht mich noch impotent. Das werde ich dir austreiben, und zwar sofort.
Au!
So ist es schon viel besser.
Prior Philipp unternahm eine Inspektionsreise zu den im Süden gelegenen Klostergütern. Er wollte sich nach den letzten drei Missernten über den Zustand der Güter erkundigen. Ihn begleitete Jonathan. Das Kloster Mündel war inzwischen zu einem großen, linkischen und sehr gescheiten 16-Jährigen herangewachsen. Er hatte das Noviziat hinter sich gebracht und seine Gelübde abgelegt. Jetzt war er Bruder Jonathan. Er arbeitete als Stellvertreter des Kellermeisters, der immer mehr in die Jahre kam.
Ich frage mich, warum Gott es zulässt, dass die Menschen verhungern müssen.
An dieser Hungersnot trägt Gott keine Schuld.
Aber Gott hat das Wetter gemacht, das die mageren Ernten hervorbrachte.
Die schlechten Ernten sind es nicht allein. Schlechte Ernten gibt es alle paar Jahre wieder und niemand muss deswegen verhungern. Zu dieser besonderen Not jetzt hat vor allem der lange Krieg beigetragen.
Inwiefern?
Man raubt den Bauern das Vieh, damit die Soldaten zu essen haben. Dann werden ihre Getreidefelder niedergebrannt, um zu verhindern, dass sich der Feind an der Ernte gütlich tut. Und schließlich vernachlässigen die Grundherren ihre Güter, weil sie selbst am Krieg teilnehmen. Und wenn die Zukunft im Ungewissen liegt, fehlt es darüber hinaus allen an Mut und Kraft, um Wälder zu roden, neue Weiden zu schaffen, die Herden zu vergrößern und Scheunen zu bauen.
Ich hoffe nur, dass man in der Hölle einen besonderen Platz für all die Grafen und Könige bereithält, die so viel Elend heraufbeschwören.
Der folgende Sonntag war Pfingstsonntag, an dem sich eine riesige Menschenmenge in der Kathedrale versammeln würde.
Ich werde die Gelegenheit dazu nutzen, dem gemeinen Volk meine Braut vorzuführen.
Gut, mein Junge.
Zwar war William, seit es die Stadtmauer gab, nicht mehr in Kingsbridge gewesen, doch Philipp konnte ihn nicht hindern, in die Kirche zu gehen. Dann starb für alle überraschend 2 Tage vor Pfingsten seine Mutter. Sie war nun über 60 und es geschah ganz plötzlich.
Ich fühle mich etwas kurzatmig. Ich gehe besser zu Bett.
Mutter? Du hast ja noch gar nichts gegessen.
Regans Zofe weckte William kurz vor Morgengrauen.
Eurer Mutter geht es schlecht.
Ich komme sofort.
Seine Mutter lag da, rang mühselig um Luft, brachte keinen Ton heraus und in ihren Augen stand das nackte Entsetzen. Ihr langgezogenes, schauriges Keuchen und ihr starrer Blick machten William Angst.
Mutter, was ist mit euch?
Sie sah ihn unentwegt an, als wolle sie ihn dazu bringen, irgendetwas zu tun.
Mutter! Was wollt ihr mir sagen? Ich verstehe nicht.
Ihr raues, abgerissenes Keuchen wurde lauter und lauter, bis es seinen ganzen Kopf auszufüllen schien. Er hielt sich die Ohren zu, doch er hörte das grässliche Geräusch immer noch.
Mutter,
Ihr macht mir Angst.
Es kam ihm vor, als brülle sie ihn an, so wie sie es getan hatte, als er noch ein kleiner Junge war. Eine irre, wütende Schimpftirade.
Komm zu mir, Bengel. Hosen runter. Ich werde dich verlieren.
Ihr Gesicht sah dann entstellt aus, der Mund weit aufgerissen, die Augen starr, das Haar wirr. Folgte er nicht schnell genug, fuhr sie ihn an und er bekam so große Angst, dass er nicht mehr begriff, was sie von ihm wollte. Während ihre Stimme sich überschlug, stand William wie gelähmt vor ihr, blind und taub vor Entsetzen.
Furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen, und rauben den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab.
Er hatte das Gefühl, immer jünger und kleiner zu werden, bis ihn wieder jenes blinde Grauen packte, das er seit seiner Kindheit nicht mehr empfunden hatte. Das Grauen, das aus der Gewissheit kam, dass der einzige Mensch, den er liebte, ein wutschnaubendes Ungeheuer war.
Na also, jetzt geht's dir wieder besser. Was?
Dann schloss sie die Augen. Ihr Gesicht verlor die Farbe und wurde grau. Auch die Kerze schien schwächer zu werden. Und dann,
tot,
hörte seine Mutter auf zu atmen.
Tot? Mutter? Tot?
Die Leute gafften, als William zwei Tage später mit seinem Gefolge die Hauptstraße hinunterritt. Im Klosterhof saßen sie ab. Sie überließen die Pferde Walter, Williams treuem Diener, und wandten sich der Kirche zu. Vor ihnen ragte riesenhaft das neue Querschiff auf.
Die Kirche ist traumhaft schön.
Blöde Kuh! Ich wünschte, ich hätte dich zu Hause gelassen.
Beinahe ehrfürchtig schritt William auf die Kathedrale zu.
Warte doch auf mich!
Elisabeth tappte hinterher. William stand mit offenem Mund vor den Säulen. Dann tat er es den anderen nach und legte seinen Kopf in den Nacken. Die mächtigen Säulen bildeten am Deckengewölbe ein feines Geflecht. Es sah aus wie die ineinandergreifenden Äste hoher Ulmen im Wald.
Lasset uns beten für das Seelenheil der Gräfin Regan Hemley, der Mutter des Grafen William von Shiring, die Freitagnacht von uns gegangen ist.
Allenthalben erhob sich Gemurmel und Geraune. Nur William starrte stumm und entsetzt den Bischof an. Endlich war ihm aufgegangen, was seine Mutter ihm hatte sagen wollen.
Sie hat nach dem Priester verlangt. Und ich habe nicht nach ihm geschickt. Ich habe zugesehen, wie sie immer schwächer wurde. Wie sie die Augen schloss. Und wie sie schließlich ohne Beichte starb.
Wie lange willst du deine Mutter noch diese Höllenqualen erleiden lassen?
Wie habe ich nur zulassen können, dass sie nun an diesem furchterregenden Ort dahinschmachten muss. Ihre Seele von Sünden entstellt, ihr Gesicht von Geschwüren. Was soll ich bloß tun?
Das Gebet war gesprochen und die Mönche verließen die Kirche. William aber verharrte kniend vor dem Altar.
Warum weint ihr?
Wo ist sie jetzt?
Ihre Seele wird durch das Feuer geläutert.
Leidet sie Schmerzen?
Ja, entsetzliche Schmerzen. Aber wir können die Zeit, die die Seelen unserer lieben Dahingegangenen an diesem furchtbaren Ort verbringen müssen, durchaus verkürzen.
Wie? Ich werde alles tun. Alles. Sagt mir nur, wie?
Baut eine Kirche. Baut eine Kirche wie diese hier. Aber in Shiring.